Herzlich willkommen, Caro Bechmann von Liebevoll Aufwachsen. Wir sprechen heute über das Thema Kindergarten, Krippe, Eingewöhnung. Die steht bei vielen Eltern bevor und da wollen wir einfach mal klären, welche Formen der Eingewöhnung gibt es, was empfiehlst du, was ist gut, wo sollten Eltern sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Genau.
Mami, was machst du?
Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. So, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Eltern, die überhaupt einen Platz bekommen haben. Mhm. Sowohl in Krippe als auch in Kindergarten. Yay, es geht los, ihr habt einen Platz. Und deswegen machen wir das heute zu unserem Thema. Willst du dich kurz vorstellen? Ich habe schon gesagt, Caroline Bechmann von Liebevoll Aufwachsen. Was bist du? Was machst du?
Woher kommst du?
Woher kommst du? Was willst du?
Genau, ich bin die Caro Bechmann. Ich führe seit 2019 meinen Instagram-Kanal liebevoll.aufwachsen. Den habe ich damals gestartet, als ich mein zweites Kind bekommen habe und gemerkt habe, ich hatte damals 202. Mensch, das ist ganz schön, hat es in sich. Und bin vom Grundberuf eben Erzieherin und Psychologin und habe mir gedacht, ach, da kann ich nicht nur viel für mich mitnehmen, sondern auch viel geben. Mhm. Und seitdem teile ich auf meinem Instagram-Account viele Infos über die kindliche Entwicklung und versuche ein bisschen die Eltern zu stärken, da wo sie stehen. Und habe in dem Zeitraum auch verschiedene Weiterbildungen gemacht, zum Beispiel die Weiterbildung zur Schlafberaterin für Kinder und dann auch für Erwachsene. Und aktuell befinde ich mich in Weiterbildung zur systemischen Therapeutin und Familientherapeutin und guck dann mal, wo es mich irgendwann noch hinzieht. Und Eingewöhnung an sich ist so ein Steckenpferd von mir. Mhm. Da habe ich ein E-Book geschrieben, das hat fast 300 Seiten und berate da auch seit 2020 Familien, einfach weil ich ja Erzieherin bin und nochmal diese psychologische Sichtweise auch habe. Auch Masterarbeit und Bachelorarbeit hat sich alles so ein bisschen um die Erzieherinnenausbildung gedreht und halt auch Mama bin und das ja aus verschiedenen...
Also von allen Seiten wird es jetzt hier beurteilt.
Genau, und von verschiedenen Blickwinkeln auf diese Eingewöhnung blicken kann. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da kann ich, glaube ich, Eltern ganz gut abholen und auch pädagogische Fachkräfte.
Ja, weil bei vielen ist es ja so, zumindest war es bei mir so, beim ersten machst du halt, was du gesagt bekommst. Ne? Mhm. Da ist es dann irgendwie so, diese wurde in der Krippe eingewöhnt und dann gibt's, korrigier mich, ist es jetzt schon mit der Krippe ein bisschen länger her, Berliner Modell, heißt es Berliner Modell. Das heißt also irgendwie 4 Wochen angedacht und man ist die ersten 3 Tage da, dann geht man, kommt nach, keine Ahnung, ich weiß es wirklich
Minuten
nicht mehr,
meistens.
30 Minuten wieder dann irgendwie die Woche drauf. Und ich erinnere mich, mein Sohn war dabei, während wir Elise eingewöhnt haben und wir saßen auf dem Spielplatz nebenan und haben da die halbe Stunde gewartet und ich habe sie plärren hören. Und mir hat es wirklich so das Herz zerrissen, weil ich mich gefragt habe, muss es so laufen?
Ist das richtig?
Muss es so laufen? Und natürlich geht man dann zur Krippenerzieherin, die super war, die mega war. Ja, also wir lieben die trotzdem, sage ich jetzt mal. Und ich habe gesagt, muss das denn wirklich so laufen? Es kam mir so vor wie dieses Färbern. Wie dieses furchtbare Einschlaftraining, was wir auch nicht gemacht haben. Aber es kam mir so vor, es war so, ich zwing dich da jetzt rein, du weinst. Und ich habe es ehrlich gesagt in dem Moment nicht hinterfragt, weil es dann hieß, doch, das ist so, sie gewöhnt sich dran, ich bin für sie da, ich begleite sie. Jetzt stehen viele Eltern genau vor dem Punkt, jetzt geht es bald los. Manche sind vielleicht schon in der Eingewöhnung, bei anderen startet sie jetzt irgendwann im August, September, Oktober, das ist ja individuell. Und genau diesen Eltern möchte ich jetzt einfach verschiedene Ansatzpunkte und Sichtweisen mitgeben. Oder du, mit dir zusammen möchte ich das gerne. Wie sieht denn deiner Meinung nach die perfekte Eingewöhnung aus? Oder wie könnte sie, sollte sie aussehen? Woran sollen sich Eltern orientieren?
Du hast jetzt schon so viele Stichpunkte genannt, dann gehen bei mir überall so Birnen auf bling, 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 bling. Ich sag mal, die perfekte Eingewöhnung ist ja eine individuelle Eingewöhnung. Also eine Eingewöhnung, perfekt finde ich, ist immer so ein Riesenwort. Ne? Da dürfen ja Fehler passieren in irgendeiner Art und Weise. Aber eine Eingewöhnung, die gelingen kann, ist eine, die individuell an das Kind gerichtet ist, an dem Tempo des Kindes, an dem Entwicklungsstand, an den Trennungserfahrungen und an die Eltern, aber auch an die Gesamtgruppe und, ich sage jetzt mal, Institution gerichtet ist. Also dieses Beziehungsdreieck, nenne ich mal, pädagogische Fachkraft, Kita, Eltern, Kind. Mhm. Und wenn das individuell und an die Bedürfnisse orientiert abläuft, dann könnte man sagen, so ist eine optimale Eingewöhnung. Also was in diesem Dreieck passiert, ob da Tränen laufen, ob das Kind früher sich trennen kann oder später, das ist ja das Individuelle. Und das ist dann, sag ich mal, optimal, wenn sich alle Parteien darauf einlassen können. Also Stichwort individuelle Eingewöhnung, Stichwort bedürfnisorientiert und auf die Gefühle des Kindes achtend. Und deswegen, du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, Berliner Modell zum Beispiel. Es gibt verschiedene Modelle, nach denen die Einrichtungen oder an denen die Einrichtungen sich orientieren. Und das Berliner Modell ist sozusagen das berühmteste Modell. Mhm. Dies ist nach 3-4 Tagen die erste Trennung. Und das ist halt ein Schema-F-Plan. Und das ist nicht individuell. Manche Kinder würden vielleicht nach diesen 3-4 Tagen bei der pädagogischen Fachkraft bleiben können und auch emotional schon so mit dieser pädagogischen Fachkraft connected sein, die diese Kinder ja erst 3 Tage kennen, mhm. dass das Elternteil oder die Bezugsperson gehen kann. Aber man muss sich halt immer wieder klar machen, wie schnell bauen wir zu Fremden und die pädagogischen Fachkräfte sind erstmal fremd, Vertrauen auf. Und zwar so intensiv, dass ich mich von dieser anderen Person trösten lassen werde. Mhm. Und die wenigsten machen das innerhalb von 3-4 Tagen, wenn wir mal ehrlich sind.
Ne? Ja, wir bringen es ihnen ja auch irgendwie, also wir haben die ja die ganze Zeit auch bei mhm. uns. Und wir bringen ihnen, gut, in der Krippe sind sie noch sehr jung, aber wir bringen unseren Kindern ja auch eigentlich immer bei. Mit Fremden, ne, da gehst du nicht so hin und nicht mit Fremden mitgehen. Und wenn ich, also wir ziehen die ja so groß sozusagen. In der Krippe ist das jetzt vielleicht noch nicht so ein Thema, weil sie da sehr klein mhm. sind. Aber es geht ja auch um die Eingewöhnung im Kindergarten. Und mhm. wenn so ein Kind 3,5 zum Beispiel ist, dann hat es den Satz bestimmt schon mal gehört. Du gehst niemals mit Fremden
genau.
mit. Und dann gehen wir da, marschieren wir da rein, treffen eine Frau, die wir selber nicht kennen meistens.
Ja.
Und sollen dann nach 3 Tagen sagen, so, adios,
ja.
geh du mal hier alleine rein und erwarten dann, dass es irgendwie funktioniert.
Ja.
Warum ist das gängigste Modell? Weil es einfach sehr, jetzt musst du mir vielleicht helfen, weil das ist
das Einzige einfach ist. Also man hat bis in die 90er, also bitte nagelt mich jetzt nicht an Zahlen fest, aber vor dem Berliner Modell, das aus einer Studie entstanden ist. Also da hat sich irgendwann mal in den 90ern eine Autorengruppe hingesetzt und hat sich gedacht, Mensch, vielleicht sollten wir mal gucken, ob die Kinder überhaupt eine Art Eingewöhnung benötigen. Bis dahin wurden wir alle einfach in den Kindergarten.
Ach, bis dahin wurden wir da reingepackt und dann okay.
Oder es wurde halt sehr individuell gehandhabt, mhm. ohne irgendwie da den großen Blick drauf zu legen. Also okay. ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, ob ich in den Ende 80ern eingewöhnt wurde.
Ich war nicht im Kindergarten.
Also, siehst du?
Weiß es nicht.
Da war halt eine Autorengruppe und die hat halt mal gesagt, wir müssen da jetzt mal drauf schauen, ob das den Kindern gut tut oder nicht. Und siehe da, sie haben natürlich herausgefunden, dass Kinder, die keine Eingewöhnung haben, schon negative Folgen davon tragen können. Das betrifft zum Beispiel das Immunsystem, mhm. ja, dass die häufiger krank sind oder mehr gestresst sind. Also da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien, die aufzeigen, was passiert, wenn die Kinder nicht richtig in einem Kindergarten oder in einer Kindergruppe ankommen können. Und aufgrund diesen Ergebnissen ist so das Berliner Modell entstanden. Es ist ja eine schöne Sache, weil
wenigstens haben wir das, oder?
Genau.
Also jetzt denke ich, wenn ich das so höre von dir, denke ich mir so, okay, ich will mich doch nicht beschweren, weil wir haben es ja wenigstens, ne?
Genau. Aber da bauen ja auch noch welche auf. Es gibt ja auch das Münchner Modell. Das
oh Gott,
ist ein bisschen an das Berliner Modell so angedacht oder orientiert sich daran, ist aber eher auf Krippenkinder eigentlich ausgelegt worden, dass man gemerkt hat, Mensch, Jüngere könnten vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebrauchen. Und das dehnt sich dann über 4 bis 6 Wochen. Mhm. Du hast verschiedene Phasen, Ankommensphase, Vertrauensphase. Mhm. Und die Eltern werden viel mehr ins Boot geholt, weil mhm. bei diesem Modell gesehen wird, die Eltern sind der sichere Hafen. Es gibt auch das Peer Group Modell.
Peer Group?
Genau, dass die Kinder sozusagen, also wie das hundertprozentig läuft, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe damit noch keine praktischen Erfahrungen gemacht. Ich kenne es nur theoretisch. Aber da werden die Kinder wohl, die neu sind, in einem Extraort, meistens Turnhalle, mit den pädagogischen Fachkräften erstmal als Gespann zusammengetan und
kommen. Also dann, nicht innerhalb der Gruppe?
Genau, sondern erstmal in ihre kleinen Subgruppchen, damit die sich kennenlernen und eine Gruppe bilden. Und dann kommen sie als Gruppe sozusagen in die Großgruppe. Mhm. Ist ja auch ein schöner Ansatz an sich, ne? Ich glaube, man muss da immer ein bisschen auf die Ziele gucken. Aber was halt leider Gottes oftmals vergessen wird, ist die Tatsache, dass diese Trennungen oder vor allem die erste Trennung, die darf und sollte behutsam ablaufen. Mhm. Weil die ganz oft entscheidend ist, wie es weitergeht.
Das heißt, wie meinst du das? Entscheidend, wie es weitergeht?
Ich berate ja sehr viele Familien und ganz oft ist es so, dass die erste Trennung oft zu lang, zu früh, zu fordernd war. Also wenn zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft noch nicht ausreichend emotionale Verbindung ist, sagen wir es mal so, dann können die Kinder sich ja schlecht trösten lassen. Und das wiederum kann Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Eingewöhnung haben, weil die Kinder dann nicht das Gefühl haben, Mensch, hier werde ich aufgefangen, hier fühle ich mich sicher, sondern ich wurde meiner Mama, meinem Papa entrissen und ich kriege hier keine Hilfe. Weil die Kinder ja in dem Augenblick nicht nachvollziehen können, dass die pädagogische Fachkraft ja da ist, um zu helfen, weil einfach noch keine Connection besteht. Ne? Und weil das ganz oft die erste Erfahrung ist, die die Kinder außerhalb der Familie machen mit anderen Bezugspersonen.
Mit fremden, nicht familiären
Bezugspersonen.
Eine Tante oder so, die kennst du ja im Zweifel von Anfang an.
Eben.
Aber das ist ja wirklich sowohl für Eltern als auch Kind meistens das erste Aufeinandertreffen. Dann kurz vor der Eingewöhnung oder sogar bei der Eingewöhnung, dass man sagt, hier, das ist die, keine Ahnung, Bärbel oder so, die kümmert sich jetzt um dein Kind.
Ja.
Und dann ja auch nicht nur die Bezugsperson, sondern du bist ja auf einmal mit ich weiß nicht, im Kindergarten sind es bei uns, glaube ich, 86 Kinder. Mhm. In der Krippe ist es natürlich weniger, da hast du irgendwie 4 Räume, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
10, 12 Kinder.
Ja, 10 Kinder. Mhm. Das heißt, du hockst dann auf einmal auch noch bei Kindern, die du halt nicht kennst. Ne? Du musst
in Räumlichkeiten, die du nicht kennst, mit Strukturen, die du nicht kennst, Spielzeug, das du nicht kennst. Ne?
Das ist ja alles komplett neu.
Ja.
Jetzt ist es ja so, es gibt verschiedene Modelle, darüber haben wir gerade gesprochen. Mhm. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Die Eltern, die einen Platz haben, sowohl Krippe als auch Kindergarten, schade, dass man es so sagen muss, aber die können ja total froh sein. Die haben einen Platz bekommen. Jetzt musst du halt auch oft nehmen, was du kriegst.
Ja. Ne?
Oder den Platz nehmen, den du eben bekommst in der Einrichtung, die gesagt hat, ja, auf geht's. Mhm. Da kannst du halt nicht, du hast leider nicht den Luxus zu sagen, oh, die Kita macht das toll, die machen das Münchner Modell oder das Peer-Gruppen-Modell oder das Berliner Modell, keine Ahnung. Du nimmst, was du bekommst. Aber wie können Eltern denn, egal wo sie landen, diese Eingewöhnung unterstützen? Kann man darauf, würdest du sagen, als Psychologin, Mama, systemische Beraterin, würdest du sagen, dann besteht da drauf, wenn es so ist, dass euer Kind weint immer oder so, besteht drauf, länger da zu bleiben. Da kriegst du ja, erntest du ja auch manchmal so ein paar
Blicke.
Also, ne, da wird
oder
schon
Schubladen.
Da wird schon deutlich gemacht, oh, jetzt ist hier wieder so eine Mutter oder so ein Vater, der durchkreuzt unsere Pläne. Das ist halt, die Eingewöhnung funktioniert so, vertrauen Sie mir doch mal. Und so, ne, und du bist in so, du gerätst ja automatisch in so einen Konflikt. Vertrau mir mal, muss ich ja irgendwie. Gleichzeitig bedeutet dir Vertrauen, aber auch meinem Instinkt gerade nicht mehr Vertrauen.
Ja.
Und wie gehe ich denn vor? Stell dir vor, da sitzen jetzt Eltern, die uns zuhören, da steht die Eingewöhnung bevor und die haben ein bisschen Bauchschmerzen. Was können wir denen denn sagen?
Also denen sage ich dann immer, eine klare, offene Kommunikation mit den Einrichtungen ist das A und O. Also schon mutig sein und sich trauen, Sorgen, die man hat, Vorstellungen, die man hat, Erwartungen, die man hat, auch so auszudrücken. Denn man darf da schon den pädagogischen Fachkräften, ich meine, die machen das immer und immer und immer wieder, dass die irgendwann mal in so einem Flow sind, sage ich mal, wo man vielleicht ein bisschen den Blick verliert, dass Eltern, die das noch nie gemacht haben, die können ja gar nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Ne? Das ist ja nicht nur dieser Instinkt, sondern die haben ja gar keinen Erfahrungsberg, sag ich mal. Die wissen nicht, was da passiert. Und die darf man oder sollte man abholen. Und in meinen Augen haben die Eltern auch das Recht, es ist wie wenn ich zu einem Zahnarzt gehe. Ich will wissen, wie arbeitet der, was macht der hier, was passiert hier jetzt mit mir? Und die haben das Recht, aufgeklärt zu werden, ne? Eine Edukation über die Situation zu bekommen. Und das Gleiche dürfen natürlich Eltern, wenn sie ihre Kinder in eine Einrichtung geben, natürlich auch bekommen. Immerhin sind die Kinder da später mal mehrere Stunden alleine. Mhm. Und es ist das Recht der Eltern zu erfahren, wie läuft es denn hier ab, welche Strukturen habt ihr, auf was achtet ihr, was ist euer Konzept, was macht ihr da und da? Ich habe zum Beispiel dieses E-Book und da ist hinten ein Fragekatalog, weil ich gemerkt habe, dass es Eltern manchmal schwerfällt oder dass sie gar nicht wissen, was frage ich denn da überhaupt? Mhm. Ich weiß ja gar nicht, was da passiert. Mhm. Woher soll ich denn wissen, welche Fragen muss ich da stellen? Mhm. Und deswegen empfehle ich Eltern auch immer, also früher bei uns war es tatsächlich so, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe, da gab es so Kennenlernen-Nachmittage. Da durften die Familien ins Haus und dann hat man denen die Einrichtungen gezeigt, hat vom Konzept erzählt. Und erst dann haben die Eltern sich entscheiden können, Mensch, finde ich das hier gut oder nicht? Und dann haben die sich angemeldet. Mhm. Und die sind tatsächlich noch von Kindergarten zu Kindergarten. Das gibt es ja heute gar nicht mehr.
Nee, das gibt es nicht mehr. Also die Illusion kann ich, glaube ich, allen, die das noch vor sich haben, außer sie kommen vielleicht aus einem ganzen Minidorf. Aber das gibt es ja gar nicht mehr.
Das finde ich so verrückt, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wobei Ärzte, Fachärzte, kriegst du ja auch keinen Platz mehr, hast ja auch nicht mal die Wahl. Aber nehme Beispiel Zahnärzte, da gibt es ja so viele. Würdest du dir von jemandem sagen lassen, du gehst jetzt zu dem Zahnarzt, weil der hat jetzt noch einen Termin frei und der ist in deiner Nähe?
Ja, nee. Und nee. Kinder ist ja nochmal ein viel sensibleres und emotionaleres Thema.
Und auch was Langfristiges. Du gehst da ja nicht zu einem Termin hin. Und wenn ich merke, Mensch, das passt mir nicht, gehe ich halt woanders hin. Mhm. Sondern ich bin ja ich habe ja das Glück, oder ich will es gar nicht so negativ ausdrücken, aber mein Kind hat ja theoretisch das Glück, mit dieser Gruppe 3-4 Jahre zu wachsen und das zu verbringen. Das ist ja ein Stück weit mittlerweile ja schon wie bei einer Grundschule. Mhm. Nur bei der Grundschule sind die Kinder emotional, sozial und kognitiv meistens schon an einem Punkt, wo man viel besser vorbereiten und begleiten kann. Du kannst ein 7-jähriges Kind oder ein 6-jähriges Kind ganz anders auf diese fremde, neue, aufregende Situation vorbereiten als ein 1,5-jähriges Krippenkind. Deswegen finde ich das so schwierig, dass Eltern da gar nicht mehr so die Wahl haben. Das ist das Erste. Und was ich da den Eltern immer empfehle, ist, versucht möglichst viel durch zum Beispiel Online-Präsenz, also Homepage, über diese Einrichtung, über die Konzepte herauszufinden. Nehmt euch die Zeit und lest euch das Konzept durch. Und stellt dann daraufhin Fragen. Versucht ein Aufnahme- oder Kennenlerngespräch zu bekommen. Und erstellt euch da einen Fragekatalog. Wie geht ihr um, wenn ein Kind zum Beispiel, gehen wir jetzt mal von Krippenkindern aus, sich nicht wickeln lassen möchte? Was macht ihr mit Kindern, die mittags nicht schlafen wollen? Oder was macht ihr mit Kindern, die beim Mittagessen noch viel Unterstützung brauchen? Wie geht ihr um, wenn zwei Kinder sich kratzen?
Also gar nicht dieses, nur das System beurteilen, die äußere Schale, sage ich mal, sondern tatsächlich mit den Fragen in die Situationen reingehen.
In den Inhalt, genau.
In den Inhalt und in die Situationen, die in der Institution dann auftauchen können.
Genau. Und was vielen Eltern, ich sag mal, Sorge macht, wir haben alle unsere, ich sag mal, individuelle Lebensrealität, unsere einzelnen besonderen Vorstellungen. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was erwarte ich von einer Einrichtung? Was stelle ich mir vor? Dann kann ich individuelle Fragen stellen. Die einen legen vielleicht besonders viel Wert aufs Wickeln, weil die Kinder da gerade Schwierigkeiten haben, sich wickeln zu lassen. Die anderen legen den Fokus eher auf die Schlafsituation, weil sie gemerkt haben, dass es zu Hause halt vielleicht bei der einen Bezugsperson funktioniert, bei der anderen nicht. Und deswegen mit Sorgen dann starten. Die anderen haben Sorge, wie es ist, wenn das Kind gekratzt wird oder selber kratzt. Mhm. Was passiert dann mit meinem Kind? Und deswegen sage ich da immer, setzt euch da mal wirklich bewusst mit auseinander, welche Sorgen habe ich oder welche Fragen sind für mich offen dort.
Und so explizit wie möglich. Also, dass man quasi das eigene Kind wirklich beobachtet.
Genau.
Und dann, ne, man weiß ja, okay, mein Kind ist irgendwie mit, es gibt ja auch so Beißkinder, nenne ich es jetzt mal gar nicht negativ konnotiert. Ja. Das ist einfach, ne, die beißen. Warum auch immer, hat meine Tochter, die hat immer gezwickt.
Ja.
Dass man dann genau das Kind beobachtet und über das System oder über die äußere Hülle der Institution hinaus Fragen stellt, sagt, okay, bestraft ihr es, nehmt ihr es zur Seite, erklärt ihr es, was macht ihr, ob das dann quasi mit dem eigenen Erziehungsstil
passt, sag ich mal.
Trotzdem hast du ja, sind wir ehrlich, auch wenn du denkst, Scheiße, passt nicht. Du brauchst den Platz ja. Also du musst ja arbeiten gehen, aber wie geht man dann vor? Also würdest du sagen, bleib da auch hart, sag dann nein, ich möchte nicht, dass mein Kind dann, weiß der Geier was, ich weiß es jetzt nicht.
Auf den Stuhl gesetzt wird.
Genau, auf den Stuhl gesetzt wird. Nein, geh in den Dialog oder, ne, dass du einfach bestimmst oder sehr bestimmt formulierst, wie du es möchtest. Ist das, was du sagst?
Also ich sage das schon immer zu den Eltern, bestimmt formulieren, mit dem Wissen, es müsste Kompromisse geben. Und mittlerweile denke ich mir auch, vielleicht ein bisschen sanftmütig versuchen, ins Gespräch zu gehen.
Mhm.
In der Hinsicht, dass man auch versucht zu verstehen, ist es vielleicht eine Überforderung der pädagogischen Fachkraft? Ist es Stress? Ist also irgendwas wird ja die Person dazu gebracht haben, so zu reagieren.
Vermutlich der Personalmangel.
Zum Beispiel Personalmangel, alte Glaubenssätze, weil die so gelernt haben, weil sie es nie anders gemacht haben, weil sie, ja, tausend Gründe, ne? Muss eigentlich die Familie auch nicht interessieren. Wenn wir mal ehrlich sind, theoretisch muss es die Familie nicht interessieren, warum jemand Kinder vielleicht mal bestraft oder so, ne? Ich würde aber immer den Blick drauf halten, ist das jetzt nur einmal passiert? Spreche ich das offen an und sage, also Kinder auf den Stuhl setzen ist eine Strafe. Ich möchte nicht, dass mein Kind bei euch bestraft wird. Wenn ihr Schwierigkeiten mit dem Zwicken meines Kindes habt, bitte sprecht es offen bei uns an und lasst uns gemeinsam einen Weg finden, dass wir das unserem Kind nahe bringen. Mein Kind ist 2. Ja, da fehlt das Verständnis für bestimmte Gegebenheiten. Redet mit mir darüber, dann versuchen wir das daheim zu thematisieren und gemeinsam Alternativen zu etablieren, die mein Kind auch in der Einrichtung umsetzen kann. Das muss gewaltfrei passieren. Punkt. Ne? Also so würde ich das zum Beispiel dann schon sagen. Ich bin aber jetzt eine Person, ich kann schnell argumentieren wahrscheinlich auch, weil das ja mein tägliches
Beruf ist.
Business ist.
Ja, Mama und Beruf.
Genau. Und viele Eltern, aber ich stehe auch manchmal da und mir fehlen die Worte, bin ich ehrlich. Ne? Also ich, aber dann geht man halt nach Hause und überlegt, so das und das war jetzt die Situation, was bringe ich gerne an. Und ich bin ein Riesenfreund von wie kleine Moderationskärtchen, wo man sich bestimmte Antworten notiert und fast schon ein Stück weit auswendig lernt, weil in so emotionsgeladenen Situationen fehlen einem oft die Worte.
Was steht da drauf?
Naja, da steht zum Beispiel so eine Aussage drauf wie, ich möchte nicht, dass ihr mein Kind in der Einrichtung auf den Stuhl setzt, das ist eine Strafe.
Mhm.
Wir arbeiten gerne zusammen und sagt mir bitte, was los ist, damit ich das mit meinem Kind oder wir das zu Hause auch bearbeiten können. Und dann lasst uns im Austausch bleiben. Wenn ihr merkt, es nimmt Überhand oder ihr wisst nicht, wie ihr damit umgehen sollt, bitte sprecht uns an. Wir finden gemeinsam eine gewaltfreie Lösung. Sowas zum Beispiel. So Stichworte, ne? Dass man einfach das parat hat und nicht erstmal dasteht und sich denkt, oh. Und das mache ich zum Beispiel mit meinen Eltern auch bei der ersten Trennung. Wenn man bei der ersten Trennung so ein bisschen, wie sagt man das, überrannt wird, so, wir trennen jetzt. Und man da gar nicht vorbereitet ist.
Du meinst die erste Trennung in der Eingewöhnung.
Genau, genau. Ne? Und wenn man dann zum Beispiel weiß, und das ist ja das Hauptproblem der meisten, diese Trennung bei dieser Eingewöhnung. Und wenn man weiß zum Beispiel, mein Kind ist da jetzt definitiv nicht bereit. Wie gehe ich damit um? Und dann helfen eben diese kleinen Moderationskärtchen oder Post-its, wo man sich Sätze vorbereitet hat. Ich sehe, heute ist mein Kind noch nicht bereit. Wo ich einfach für mich Sätze habe, die zu mir als Mensch passen, weil wir ja alle anders mit Gegebenheiten umgehen. Und ich einfach auf diese Sätze zurückgreifen kann, wo ich Grenzen zum Beispiel setzen kann. Und das fällt ja den meisten schwer. In einer Institution, in der ich ja fremd bin, in der ich die Arbeitsweise nicht kenne, weil ich den Beruf gar nicht kenne, meine Wünsche, Einsicht, Wünsche
da reinzubringen, ne?
Und auch meine Kompetenz, ne? Weil Eltern sind die Experten für ihre Kinder. Die Eltern sind die Experten für ihre Kinder, die pädagogischen Fachkräfte sind die Experten in der Einrichtung.
Mhm.
Und das auf einen Nenner zu bringen. Und da helfen eben solche kleinen Kärtchen, wo man sich mal bewusst aufschreibt, so das und das sollte erfüllt sein, damit ich gehe. Und wenn es nicht erfüllt ist, dann habe ich die oder die oder die Stichworte in meiner Antwort parat. Das schenkt also Sicherheit.
Okay, wenn es bei euch jetzt also bald soweit ist, dann setzt euch zu Hause hin und man ist sehr emotional bei diese, gerade wenn es das erste ist, das erste Kind, das man eingewöhnt, schreibt euch sowas auf, denn man vergisst es tatsächlich. Und ich finde es auch super schwierig, und das möchte ich den Eltern mitgeben, die tatsächlich zum ersten Mal ein Baby bekommen und zum ersten Mal eine Eingewöhnung mitmachen. Ich glaube, man oft fehlt einem auch so ein bisschen, obwohl man mutig und tough ist, fehlt einem in dieser Situation, wenn so eine Fachkraft vor einem steht und sagt, das Handhaben, ich mache den Job jetzt schon seit 9 Jahren und seit 9 Jahren klappt das wunderbar und sie wird das schaffen. Sie müssen ihrem Kind auch ein bisschen mehr zutrauen. Traut euch da, Nein zu sagen. Zu sagen, ich traue meinem Kind sehr viel zu, aber wir können es ein bisschen sanfter vielleicht auch machen. Also ich würde, wenn ich zurück könnte, meine Tochter hatte dieses Berliner Modell. Wie gesagt, wir waren mit dieser Krippe super zufrieden. Wir haben ihre Erzieherin geliebt. Trotzdem, wenn ich mich zurückversetze zu dem Moment, wo wir auf dem Spielplatz sitzen und ich sie einfach brüllen höre, von der Krippe zum Spielplatz, ich bin nicht aufgestanden. Ich habe dann schon im Nachgang gefragt, muss es so laufen? Muss es wirklich so laufen? Und habe die Antwort bekommen, ich mache das seit 7 Jahren so. Das ist ganz normal und ich bin für sie da. Ich nehme sie dann und ich tröste sie. Ich würde es heute nicht mehr machen. Ich würde sagen, lass uns bitte einfach noch eine Woche dranhängen. Lass uns, ich weiß, es ist super schwer, gerade bei Eltern, wo der Arbeitsvertrag einfach wieder startet. Ich kenne diesen Hustle, den man da hat, kenne ich, den haben wir auch gehabt und das ist furchtbar. Und es ist so diese schreckliche Kombination aus, wir müssen, aber ich fühle eigentlich, es bräuchte noch ein bisschen, wenn es irgendwie möglich ist, ich würde zurückgehen und würde sagen, lass uns bitte, ich bleibe noch mal eine Woche länger mit hier drin. Ich würde es mehr einfordern. Wie offen sind aber Institutionen dafür? Also du bist jetzt selber auch Erzieherin. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, das Berliner Modell ist so das Gängigste. Wie offen sind denn? Das kannst du wahrscheinlich gar nicht beantworten, weil es wahrscheinlich von Institution zu Institution unterschiedlich ist. Aber würdest du auch sagen, beharrt darauf?
Also ich würde tatsächlich sagen, bereitet euch frühzeitig auf diesen Veränderungsprozess, der viel verändert vor. Ich glaube, dass diese Eingewöhnung heutzutage noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ach ja, jedes Kind geht ja mal in den Kindergarten.
Und alle haben es überlebt.
Eben, genau. Wenn man die Aufmerksamkeit viel mehr auf diese Bedeutung, die diese Eingewöhnung hat, das ist das erste Mal, dass diese kleinen Würmchen außerhalb des Elternhauses oder des Betreuungsnetzwerkes, das sie kennen und das ihnen Sicherheit schenkt, bestehen müssen. Ne? Wenn man das mal sich klar macht, was das für dieses Kind bedeutet, das ist nicht nur eine neue Fachkraft kennenlernen und das sind so viele Kinder um einen rum und manchmal auch so riesige Institutionen, Einrichtungen. Und da muss irgendwie dieses kleine Zwerg seine Rolle finden, sein Standing finden. Wenn man sich das mal bewusst macht, was das bedeutet, dann gibt man automatisch dem Kind viel mehr Zeit. Und ich glaube, das ist das A und O, sich klarzumachen, mein Kind muss sich jetzt in dieser Welt, darf es sich behaupten und schöne Erfahrungen machen. Und dann sollte man sich auch mehr als 2 Wochen Zeit nehmen. Es gibt Einrichtungen, und das kriege ich halt leider Gottes in meinem Beratungsalltag mit, die gewöhnen innerhalb von 2 Wochen 9 Kinder oder so ein, ja, wo ich mir einen Kopf fasse und mir denke, Gott, was macht ihr da? Und ich kann natürlich da auch wieder behutsam auf die Situation gucken und mir denken, Mensch, die haben so viele Kinder zum Eingewöhnen, die haben so ein kurzes Zeitfenster, das muss schnell laufen. Oder ich kann auch einfach kindorientiert draufschauen und sagen, nee, Leute, stopp. Das sind Kinder, das sind Menschen mit Gefühlen, mit
Eigenheiten auch, ne? Der eine ist stärker, der andere ist noch ein bisschen
anhänglicher. Das sind keine Maschinen, ja? Hört auf, Kinder wie Maschinen zu behandeln und gebt denen Zeit, richtig bei euch anzukommen. Denn je besser die Kinder in dieser Einrichtung ankommen, desto besser meistens oder höchstwahrscheinlich wird die Kindergartenzeit verlaufen. Desto weniger Schwierigkeiten wird es vielleicht mal später geben. Desto positiver wird höchstwahrscheinlich der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule sein können. Das hat ja so viele Vorteile, den Kindern dort Zeit zu geben, ne? Und das würde ich mir als Elternteil einfach sehr bewusst machen. Und dann geht man meistens auch mit mehr Antennen in diese Kinderhäuser und schaut auf viel mehr drumherum und traut sich vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen, wir kommen vielleicht einen Ticken früher oder ein bisschen später und geben unserem Kind gerne mehr Zeit. Das kann man ja bei dem Kennenlernen und Aufnahmegespräch im Vornherein schon ankündigen, dass man da mehr Zeit mit einbinden möchte. Und es auch gar nicht auf sein eigenes Kind bezogen, um dann zu sagen, ja, mein Kind braucht das so lang, sondern insgesamt mit diesen Fakten, die ich ja schon erklärt habe, Beziehungsaufbau zwischen Menschen, das kann dauert. Ja, jeder hat das Recht, in einem individuellen, entspannten Rahmen dort anzukommen. Machen wir in unserem Berufsleben auch. Wenn wir irgendwo anders hinkommen, wir kommen erstmal an. Wir
haben erstmal ein langes Onboarding, genau. Und eine Einarbeitungsphase.
Und dürfen da in unserem Tempo, sag ich mal, ankommen. Und warum sollten das Kinder, wenn die da die große weite Welt entdecken, das erste Mal, warum sollte es man nicht maximal für die Kinder ausrichten?
Also um es kurz zu machen, ist der Tipp, Systeme, Eingewöhnungssysteme, die die Institution anbietet, nicht einfach schlucken.
Genau.
Sondern tatsächlich sagen, okay, es ist schön und gut, es mag mit eurem 2-Wochen-Programm. Wir wissen, ihr habt viel zu tun, wir wissen, ihr seid wenig Personal, es gibt ständig Kürzungen, die Kinder werden mehr. Wir sehen eure Situation, wir würden aber ganz gerne anders rangehen. Wir würden gerne, wir sind bereit, noch eine Woche dran zu hängen, noch 2 Wochen genau. dran zu hängen. Wir kommen lieber früher, bleiben länger.
Genau.
Auch wenn man dann signalisiert bekommt, nee, das passt jetzt, es crasht eigentlich unser System, dass man da einfach sagt, nein, wir möchten es bitte so.
Genau.
Also ihr, die Caro hat es vorhin schon so schön gesagt, ihr seid die Experten für eure Kinder.
Genau.
Und ihr kennt sie am besten und ihr wisst, was euer Kind braucht, mag, nicht mag. Und gerade so die erste Eingewöhnung in der Krippe oder wenn ein Kind die Krippe überspringt, eben der Kindergarten, da nicht einfach Gegebenheiten schlucken,
genau.
sondern tatsächlich einfach begleiten und sich die Rechte nehmen, von denen ihr glaubt, euer Kind braucht das.
Genau.
Jetzt ist es so, es gibt Kinder, die lieben das dann. Mhm. Die gehen total gerne hin. Was mache ich aber, wenn mein Kind da einfach überhaupt nicht ankommt?
Dann hat das meistens einen Grund. Also ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass oft die Schuld wirklich bewusst bei den Eltern gesucht wird. Und ganz oft ist es die Mama, die nicht loslassen kann.
Ja.
Mhm. Oder das Kind, das da halt jetzt mal durch muss. Das Kind muss da jetzt erst durch und dann, wenn das Kind merkt, es kommt wieder jemand, dann kommt das Kind da halt auch an. So, ne?
Mhm.
Wenn man an diesem Punkt ist, an dem man merkt, okay, wir sind da jetzt schon 4 Wochen dabei und es funktioniert nicht, dann hat es definitiv einen Grund. Und der Grund liegt jetzt nicht bei dem Kind, das sich nicht trennen kann, sondern der Grund liegt meistens an diesem Dreieck, sag ich mal, und an der Tatsache, dass das Kind nicht ankommen kann, weil es sich da nicht sicher und geborgen fühlt. Und wenn sich das Kind da nicht sicher und geborgen fühlt, hat das Gründe. Und die können ja, oder die liegen dann halt schon häufiger an der Art und Weise, wie zum Beispiel Kontakt zu den Kindern aufgenommen wird, wie das Kind in den alltäglichen Prozess eingebunden wird, wie das Kind aufgefangen wird. Manche pädagogischen Fachkräfte sind aktiv, also man muss aktiv auf das Kind zugehen und dem Kind zeigen, du bist hier willkommen Und ich lade dich gerne ein, mit bei uns mitzuspielen, mitzumalen, den Tisch mit vorzubereiten. Und die meisten Kinder gehen mit, wenn man offen, freundlich, fürsorglich auf die zugeht. Wenn man die anlächelt und mit den Augen spricht. Warum sollten die Kinder dann nicht mitgehen? Manchmal ist so ein Kipppunkt, wenn die pädagogischen Fachkräfte das, ich sag mal, 2 Wochen versucht haben und merken, da komme ich jetzt nicht durch, weil Kinder halt vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder von ihrem Temperament her länger brauchen. Und dann werden die ein bisschen abneigender. Also das merken die Kinder natürlich auch, ne? Wenn dann kein Blickkontakt mehr da ist und sehr grobere Kontaktaufnahme.
So kälter ein bisschen.
Genau, ne? Distanziert und auch mehr gezwungen und ne? Das merken die. Und dann ziehen die sich in ihren Schneckenhäuschen zurück. Und ganz oft ist es so, dass die Kinder dann an dem Punkt sind, wo sie merken, ich funktioniere da vielleicht nicht richtig und die kommen jetzt auch an ihre Grenzen und da möchte ich jetzt nicht bleiben. Und da braucht es eigentlich nochmal ein Gespräch. So, wir brauchen jetzt nochmal mehr Fokus aufs Kind. Die Elternteile, also es gibt natürlich auch Eltern, ganz im Ernst, die Schwierigkeiten haben, ihre Kinder da zu übergeben, weil sie vielleicht komplett verunsichert sind und nicht wissen, was ist hier meine Rolle, was ist meine Aufgabe. Mhm. Die brauchen dann vielleicht auch schon eine klare Ansage und vielleicht auch so eine Art Plan. Du setzt dich hier hin, dein Kind bleibt bei dir und ich versuche immer wieder zu kommen, um dein Kind mitzunehmen. Und wenn dein Kind mitgeht, bleibst du einfach mal inaktiv hinten sitzen. Manchmal brauchen die Kinder auch aktivere Eltern, wo das Elternteil aktiv mit ins Spiel geht und das Kind sozusagen im Spiel übergibt. Ne? Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, was die pädagogischen Fachkräfte da erlauben. Ganz oft sagen die, ihr setzt euch da hinten hin und ihr dürft gar nichts machen.
Ja, genau, so kenne ich es auch. Dass man einfach so da sitzt und da ist.
Genau, das kann funktionieren, wenn das Kind ausreichend Sicherheitsnetzwerk hat. Wenn das Kind weiß, ich darf jederzeit zu meinen Elternteil zurück und es ist erlaubt, hin zurückzugehen. Wenn das Kind aber merkt, diese pädagogische Fachkraft will mich von meinem Elternteil trennen, dann geht da kein Kind mit. Was ja auch logisch ist, weil die Kinder ja drauf programmiert sind, bei den Eltern oder bei einer vertrauenswürdigen Person zu bleiben. Und dann ist es eigentlich Aufgabe der pädagogischen Fachkraft, das aufzulockern, die Eltern mit einzuladen, dass das Kind merkt, wir sind hier einfach willkommen. Mhm. Und wenn die Kinder nun mal an dem Punkt sind, wo sie gar nicht da bleiben, dann ist meistens in diesem Sicherheitsgespann ein großes Problem.
Dann ist nicht euer Kind das Problem. Nein. Hört hier jetzt genau hin, bitte. Dann ist nicht euer Kind das Problem und es ist auch nicht das Problem, dass ihr vielleicht mehr gefordert habt. Dann stimmt er einfach in der Vertrauensbasis zu den Erziehern irgendwas nicht.
Genau.
Ja, da hast du aber dann ein Problem. Weil dann du bist ja meistens schon in der Arbeit wieder drin. Wir haben ja leider für alles immer nur sehr wenig Zeit und immer alles getaktet. Und es muss ja irgendwie weiterlaufen. Da ist die Familienfreundlichkeit jetzt ein anderes Thema. Mhm. Aber was mache ich denn dann? Also du willst ja... Gibt es da irgendwie auch so ein Point of No Return?
Wo den gibt es.
Ja.
Also im ersten Schritt, es kommt das ganz Schwierige, wenn man über Eingewöhnungen spricht, und ich spreche ja sehr oft über Eingewöhnungen, ist, dass wir diese ganzen Faktoren, die wichtig für die Eingewöhnung sind, diese individuellen Faktoren, pädagogische Fachkraft, Eltern, Kind, die sind ja alles so individuell. Du hast eine Fachkraft A mit Elternteil B und Kind C. Und es kann mit Elternteil und Fachkraft wunderbar funktionieren, aber das Kind hat vielleicht ein Problem mit der Fachkraft. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Mhm. Das matcht nicht. Dann hat man ein bisschen ein Problem, würde ich mal sagen. Kann aber auch sein, dass das Kind gar kein Problem mit der Fachkraft hat.
Aber die Eltern.
Oder das Kind hat mit der Einrichtung überhaupt gar kein Problem und die Eltern auch nicht, aber mit der pädagogischen Fachkraft. Und diese 3 Faktoren, die sind ja so individuell, dass man nie sagen kann, mach das oder jenes, weil das so unterschiedliche Wirkmechanismen haben kann und auch so einen unterschiedlichen Einfluss. Wenn man jetzt das Problem hat, dass es aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht funktioniert, würde ich jetzt auch nicht sofort sagen, Mensch, die pädagogischen Fachkräfte. Es gibt ja auch Fachkräfte, hatte ich in meinen Eingewöhnungen auch, die sind stets bemüht. Die bemühen sich intensiv, aber das Kind ist aus tatsächlich reife Prozessen heraus nicht bereit. Kannst jetzt auch nicht sagen, ich breche ab. Ne? Manche machen es, manche können es nicht sagen. dann würde ich dem Kind noch mehr Zeit einbauen, dass vielleicht Großeltern oder so das Kind mit begleiten. Oder man verändert was an den Rahmenbedingungen und sagt, okay, wir gucken, dass das Kind wirklich nur 3 Stunden erstmal am Tag geht und dehnen das aus. Mhm. 3 Stunden am Vormittag oder nur 3 Stunden am Nachmittag. Da muss man einfach schauen.
Was ist möglich? Wer kann es abfangen? Ne?
Genau. Wenn man jetzt aber tatsächlich merkt, das hängt an irgendeiner Person, nur als Beispiel, dass das Elternteil wirklich Schwierigkeiten hat, da loszulassen, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man sagen, eine andere Bezugsperson geht in dieses Dreieck und unterstützt das Kind.
Mhm.
Kann auch eine Oma machen. Ich habe auch schon ganz oft Omas beraten, die dann die Eingewöhnung übernommen haben. Und zack, hat es funktioniert. Ne?
Mhm.
Kann aber auch sein, dass man merkt, okay, irgendwie die Fachkraft hat da keine Zeit mehr oder merkt auch, ich komme da an meine Grenzen. Und da dürfen die Erzieher und Erzieherinnen auch wirklich mal mutig sein und sagen im Team, das funktioniert mit uns nicht. Irgendwie kriege ich keine Verbindung zu dem Kind. Das ist doch kein Versagen. Wir sind doch alles nur Menschen.
Uns geht's ja, sind wir mal ehrlich, uns geht's ja heute als erwachsene Menschen schon so, dass man manchmal auf Menschen trifft, wo man einfach denkt, okay, es läuft hier einfach, mit uns läuft es einfach nicht.
Ich komme vielleicht mit bestimmten Gegebenheiten nicht zurecht, weil jeder Mensch und auch jede pädagogische Fachkraft trägt ja auch Erfahrungen in sich. Und manchmal kann das ja sein, dass so ein Punkt drückt und dann stoße ich auf Widerstand. Es ist doch vollkommen menschlich. Aber dass man sich auch als pädagogische Fachkraft dann traut zu sagen, ich komme hier gerade nicht weiter, dann übernimmt vielleicht eine andere pädagogische
Erzieherin oder sowas, ne?
Die Eingewöhnung.
Mhm.
Und es schaut in einem halben Jahr meist wieder ganz anders aus, dass das dann doch funktioniert, wenn der Knoten geplatzt ist, ne?
Also hier ist der Tipp einfach zu gucken, können wir an der Eingewöhnung erstmal schrauben?
Genau.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, trotz Berufstätigkeit oder, keine Ahnung, die Möglichkeit, dass vielleicht jemand anders noch einspringen kann.
Genau.
Und erstmal an der Eingewöhnung ein bisschen schrauben und dann auch ruhig mutig sein, wenn man zum Beispiel so Animositäten spürt zwischen Kind und Erzieherin.
Ja.
Manche Kinder können das ja vielleicht auch sogar direkt verbalisieren. Die können vielleicht auch sagen, ich mag die Sabine nicht. Dass man da vielleicht auch einfach das Gespräch sucht und sagt, hier Sabine, hör mal. Wie läuft denn das zwischen euch? Können wir, ist es möglich, dass wir vielleicht keine Beleidigung oder ich stelle auch deine Kompetenz nicht in Frage, aber kann es vielleicht sein, dass es irgendwie an der Sympathie so ein bisschen hapert, können wir hier einfach einen Change bewirken?
Manchmal wird sogar die Gruppe gewechselt, dass man sagt, man macht einen Cut, ne, ganz individuell. Manche machen einen Cut und sagen, wir probieren es im nächsten Jahr nochmal oder in 3 Monaten. Mhm. Manche sagen, nee, wir machen jetzt mal 2 Wochen Pause, wie auch immer, und dann geht's in eine andere Gruppe.
Mhm.
Also es gibt so viele Möglichkeiten, aus diesem Zwanggedanken rauszukommen, das Kind muss jetzt genau hier mit dieser Person und ankommen.
Das muss funktionieren.
Genau. Man kann viele verschiedene Schräubchen drehen. Wenn alle Beteiligten, ich sag jetzt mal, klar und ehrlich auf die Situation schauen und sich auch eingestehen, das ist kein Versagen, wenn ich mein Kind da jetzt nicht loslassen kann oder wenn ich das Kind nicht eingewöhnen kann. Das ist kein Versagen. Der schwierigste Faktor ist da in meinen Augen die Entwicklung, die Reife. Wenn ein, vor allem das betrifft ja häufig Krippenkinder, wenn ein Kind aus emotionalen Gründen, wenn man mal die Fremdelphase nimmt zum Beispiel, die ja auch übers erste Lebensjahr hinaus gehen kann, oder die Autonomiephase, die ja schon wirklich mit 1,5 Jahren richtig reinkicken
knallt,
kann.
Ja.
Wenn man da merkt, das sind gerade Hürden, die das Kind entwicklungstechnisch meistern muss, die stehen dem ganzen Prozess im Weg. Und wenn man das Ziel hat, dass das Kind dort ankommen kann in dem Hier und Jetzt und nicht mit Druck und Zwang, dann kann man vielleicht auch manchmal sagen, das ist der falsche Zeitpunkt. Habe ich tatsächlich echt oft in meinen Beratungen, dass die Eltern dann gesagt haben, Mensch, das war jetzt zu viel, wir probieren es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und es gibt auch Einrichtungen, die sagen, ja klar,
Ja, dann
so flexibel
Glück gehabt.
Sind wir. Ihr habt den Platz. Man muss halt immer aufpassen mit so Luftbuchungen. Ne? Man hat den Platz und eigentlich muss der Platz am Tag X sozusagen irgendwie besetzt sein. Mhm. Da denke ich mir auch manchmal, wenn die Einrichtungen da ein bisschen flexibler sein können, ein Stück weit. Ich rede hier nicht von einem Jahr.
Sondern
lass es vier Wochen sein, ne? Oder wenn ich merke, okay, dann passt es immer noch nicht, dann halt vielleicht nächstes Jahr. Das ist halt das Schwierige, wir haben viel zu wenige Plätze, eine zu große Anfrage und dann kann man da nicht mehr jonglieren.
Nee, man kann nicht jonglieren.
Ich verstehe das ja auch.
Ja, also ne, das ist, wir reden jetzt hier von total den Idealfällen und so schön wäre es, wenn es so wäre. Aber wir wissen, wie es da draußen läuft. Wir wissen, dass der Arbeitgeber auf die Uhr guckt und sagt, ja, Momentchen mal, aber am 1. ist bei dir Arbeitsbeginn. Wie, du willst jetzt vier Wochen später? Da steht ein riesiger finanzieller Aspekt dahinter. Das sind alles die Tipps, die wir hier geben. Die müssen auch zu eurer Familienstruktur und Arbeitsstruktur passen. Das ist so, das sind Tipps, wenn es geht, dann setzt das irgendwie um. Und wenn ihr wirklich Zeitdruck habt, dann ist es, glaube ich, eine verständnisvolle, ehrliche und offene Kommunikation mit der Institution beziehungsweise auch direkt mit der Erzieherin. Ne? Die ist dann einfach notwendig.
Ja, und natürlich ist es dann auch so, es gibt auch die Fälle, da geht es nicht anders, weil der Arbeitgeber oder Selbstständigkeit einfach sagen, hier ist jetzt Schluss. Mhm. Manche haben auch kein Netzwerk mit Großeltern.
Ja, so bei uns der Fall.
Genau, und es gibt halt leider Gottes auch Einrichtungen, die da sehr bedacht drauf sind und sehr in den Zwang kommen. Und dann müssen die Kinder für alle Beteiligten da irgendwie durch. Und dann kann ich als Beraterin in der Hinsicht auch gar nicht sagen, ja, also dann kommt man an die Grenzen. Ne? Mhm. Dann kann ich ja auch nur noch sagen, okay, dann versucht es so zu machen, dass ihr die Zeiten vielleicht verkürzt und davor und danach ganz viel mit eurem Kind auffangt, begleitet, den Frust, die starken Gefühle und probiert es ein paar Wochen. Entweder es funktioniert und euer Kind kommt dann halt, ich sage jetzt mal gezwungenermaßen an, das muss man sich aber halt auch ehrlich dann eingestehen. Mhm. Ne? Das wird jetzt nicht das ganze Leben des Kindes bestimmen und dein Kind wird dann nicht mit, höchstwahrscheinlich mit 24 im Bett kauern, um Gottes Willen. Natürlich macht das aber was mit weiteren Beziehungsaufbau und neuen Situationen. Vielleicht wird es auch in vielen Dingen erstmal schlafschlechter und das muss man sich dann halt eingestehen, dass das Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche hat. Und da wäre es dann zu sagen, man steckt vorher viel in Beziehung und kuscheln und Selbstwert stärkend und Selbstvertrauen stärkend und später fängt man ganz viel auf.
Manche Familien sind da einfach, stecken da drin. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Du kannst dir ja auch den Eingewöhnungstermin nicht aussuchen. Da ist es dann eben so, dass es heißt, nee, also der Platz ist jetzt, wir haben so und so viele Kinder, die eingewöhnt werden und ihr Platz ist nun mal irgendwie ab 13. Oktober. Du bist leider oft nicht in dieser Wunschsituation.
Manchmal hat man das Gefühl, man muss da durch. Und dann kann man diese Schräubchen, die wir davor besprochen haben, mit anderen Bezugspersonen, Gruppe wechseln, gar nicht schrauben, sondern man kann an der Eingewöhnung, wenn man das wie so ein Uhrwerk betrachten würde, nichts verändern. Dann muss man in einen anderen Lebensbereich nach Hause zum Beispiel gehen und auf davor und danach gucken, wie kann ich das auffangen. Es gibt aber auch tatsächlich, also es kann dann funktionieren, keine Frage. Es hat nämlich auch schon bei vielen funktioniert. Ich sage mir halt immer, zu welchem Preis. Das muss man sich halt dann einfach offen sagen. Es kann aber auch wirklich sich so zuspitzen, dass die Kinder, und das habe ich in meinen Beratungen dann manchmal, nicht oft, aber manchmal, früh, wenn sie aufwachen, schon losschreien. Sich am Bett festhalten, sich nicht umziehen, an der Autotür sich festhalten. Vom Aufwachen, bis sie in der Einrichtung sind, durchschreien. Es gab auch schon den Fall, dass das Kind wieder aus der Einrichtung, also es war bei einer Tagesmutter, raus auf die Straße gerannt ist.
Ja, und was sagst du da? Was machst du da?
Cut. Dann sage ich, sorry Leute, ihr kommt also zu den Eltern, die bei mir in der Beratung sind. Ne? Also ich würde es jetzt nicht einer fremden Person so sagen. Aber wenn die ja bei mir Unterstützung suchen, bin ich ja in der Position, dass ich die Situation professionell einschätzen muss. Ich kann ja keine Diagnosen oder so stellen, ich bin ja nicht live vor Ort, aber wenn ich das so erzählt bekomme, gäbe es die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn eure Institution oder in dem Fall die Tagesmutter bereit ist und auch zum Wohl des Kindes handeln will, gerne mit ins Boot holen, dann spreche ich auch mal mit der, um die Sichtweise mitzubekommen. war da jetzt nicht der Fall. Aber wenn sich das so zuspitzt und es am Wohl des Kindes nagt, und das tut's in dem Fall, dann gibt's in meinen Augen nur noch einen Cut. Dann muss man die Bremse ziehen, muss man stoppen. Und dann liegt's tatsächlich leider Gottes an der Verantwortung der Eltern oder Pflicht der Eltern, wenn ich das mal so sagen darf, dass man sich hinsetzen muss und sagen muss, wir brauchen jetzt einen Plan B. Mhm. Irgendwie eine Überbrückung. Wenn es da überhaupt nicht funktioniert. Die Fälle gibt's, aber das sind tatsächlich Ausnahmen. Mhm. Und in einer Kindergarten, also in einer pädagogischen, professionellen Einrichtung, sage ich mal, habe ich das, glaube ich, habe schon so viele Beratungen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das an einer Hand abzählbar in der Hinsicht passiert ist, dass sich dann Eltern bei mir gemeldet haben. Meistens haben wir es irgendwie hinbekommen. Oder die Eltern haben gesagt, wir kriegen das noch mit Elternzeit, Großeltern irgendwie hin.
Verwandte, Bekannte irgendwie hin.
Oder ich gehe dann doch in einen anderen Kindergarten. Bei einer Tagesmutter, und ich will den Beruf jetzt nicht schlecht machen, ist halt noch mal ganz anders aufgebaut, habe ich das leider Gottes schon ein bisschen häufiger mitbekommen. Mhm. Dass die Eltern dann auch sagen, hier Schluss. Und es war dann auch immer die richtige Entscheidung fürs Kind. Und es hat dann später woanders funktioniert.
Interessanter Punkt, weil ich glaube, viele Eltern stehen nämlich auch vor der Entscheidung, das ist ja auch eine grundsätzliche Entscheidung, Tagesmutter oder Kindergarten. Wollen wir da vielleicht, kannst du das so ein bisschen kategorisieren? Kannst du vielleicht sagen, passt auf, wenn euer Kind so und so und so tendenziell ist, ist es eher ein Tagesmutterkind. Also man muss ja wissen, bei der Tagesmutter, da hast, ich weiß nicht, eine Tagesmutter und was weiß ich, 5 bis 8 Kinder, sage ich jetzt mal. Und im Kindergarten oder in der Krippe läuft es halt anders. Da hast du größere Gruppen, mehr Erzieherinnen, größere Räume. Mhm. Eltern, die vor dem Punkt stehen, dass sie sich fragen, sollten die eher aufs Kind gucken oder vielleicht eher auf sich? Wollen Sie, ich unterstelle, meine Kinder waren nie bei einer Tagesmutter, aber ich unterstelle zum Beispiel eine engere Beziehung zu Tagesmüttern. Ich weiß nicht warum, weil es weniger Kinder sind. Und da habe ich gesagt, ich will lieber eine Kindergartenerzieherin oder eine Krippenerzieherin haben. Wie treffen Eltern die Entscheidung? Treffen sie sie, wenn sie ihr Kind angucken? Oder ist es so eine Typfrage, was die Eltern so gerne?
Ich würde da wieder gucken, wie sind so die Bedürfnisse in der Familie. Also nicht einseitig, sage ich mal, nicht nur auf ein Familienmitglied, sondern wie ist die Konstellation, was brauchen wir als Familie, welche Kompetenzen und Ressourcen hat da jeder Einzelne in der Familie, um dann da oder dahin zu gehen. Ne? Es liegt auch wieder ganz arg an der Tagesmutter und an der Einrichtung. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich früher zusammengearbeitet. Und die ist jetzt als Tagesmutter tätig. Die hat ihre pädagogische Grundausbildung. Die hat jahrelang Erfahrung gesammelt. Da würde ich mein Kind sofort hingeben, wenn die nicht so weit weg wäre. Ja, wir haben jetzt auch in unserem Kindergarten 2 pädagogische Fachkräfte, die so eine eigene Tagesstätte, sag ich mal, aufbauen. Das kommt ganz arg, finde ich, auf die Tagesmutter an sich an. Wenn man sich jetzt aber mal die Strukturen anguckt, du hast schon recht, bei Tagesmütter, Vätern, Eltern gibt es oft kleinere Gruppen. Ganz oft ist es im Haus, also es hat so ein bisschen einen heimischen
Flair,
danke, und weniger Kinder. Und du hast auch den Tag, der Alltag ist ein bisschen wie zu Hause, würde ich sagen. Mhm. Du hast dann andere Strukturen als in einer Institution. Mhm. Das sind so die Unterschiede, würde ich jetzt
Hauptmerkmale
sagen.
Hauptmerkmale irgendwie, ne? Mhm.
Genau. Krippe ist ja eh noch mal kleiner als Kindergarten an sich. Und da muss man einfach auch gucken, was sind so die eigenen Vorlieben. Ne? Mhm. Bei Tageseltern, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich möchte es jetzt nicht schlecht machen, die haben aber einen ganz anderen beruflichen Werdegang und Weg zu dem, ich darf das ausüben, als pädagogische Fachkräfte. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass Tagesmütter da vielleicht ein Stück weit individueller theoretisch auf eine Eingewöhnung eingehen können, weil sie ja den anderen Rahmen irgendwie haben. Die haben zwar auch ihre kleine Restgruppe und ne, vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr ins Gespräch gehen. Wenn ich jetzt nochmal von meiner ersten Eingewöhnung stünde und jetzt nicht beruflich in dem Feld tätig wäre, also keine Ahnung hätte, was ich da machen muss, ich würde mir, glaube ich, ein Jahr vorher Zeit nehmen und die verschiedenen Einrichtungen anschauen, die verschiedenen Tagesmütter anschauen. Ich würde versuchen, die Einrichtungen kennenlernen zu können. Auch wenn man das heutzutage über dieses Portal macht, würde ich da anrufen und sagen, ich würde gerne eure Einrichtung kennenlernen. Ich möchte gerne wissen, wo mein Kind hinkommt. Ich möchte das sehen. Ist das möglich? Würde ich alle abklappern. Ich würde die Tagesmütter oder Väter in meiner Nähe abklappern und fragen, ist das möglich? Dann würde ich mir die Institution angucken. Wenn ich dann eine Auswahl hätte, würde ich Gespräche versuchen zu führen. Und dann würde ich mich aufgrund dessen, wo ich mich als Mutter mit meinem Kind oder als Eltern mit meinem Kind am wohlsten fühle, hingehen. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Und das gebe ich den Eltern auch immer mit. Nehmt euch wirklich frühzeitig Zeit, um sich mit dem Thema Eingewöhnung auseinanderzusetzen. Nicht erst 6 Wochen vorher.
Und du kannst jetzt nicht sagen, wenn ich glaube, ein sehr zurückhaltendes Kind zu haben, ist eine Tagesmutter besser ist so als ein Kindergarten oder sowas. Das ist eher so eine Empfindungs- und Bauchgefühlsache. Genau. Ja? Okay.
Weil du kannst ja dieses zurückhaltende Kind, kann ja sein, dass das bei der Tagesmutter, wir gehen jetzt mal von der Tagesmutter aus, wenn da 5 Kinder sind, dass das viel mehr in den Mittelpunkt gezogen wird, als zum Beispiel in der Kindergrippe, wo 12 Kinder sind. Es kann ja sein, ich hatte in meiner Gruppe auch ein paar Kinder, die haben sich immer zurückgezogen. Das war für die da aber richtig, weil die in dieser größeren Gruppe sich zurückziehen konnten. Die haben das gebraucht. Und wenn ich das auf dem Schirm habe, ist das okay.
Immer ganz genau hingucken, genau. Das zeigt's, ne?
Genau, und deswegen sage ich ja, wenn man sich vorher wirklich frühzeitig hinsetzt und sich mal die Mühe macht, Konzepte zu lesen und auch sich zu fragen, was ist ein offenes Konzept? Was bedeutet das? Dann mal ein bisschen googeln und schauen, ne? Was bedeutet Regelgruppe, teiloffen, Waldkindergarten, Montessori, Integration, Tagesmutter hier, Tagesvater da. Was haben die für Konzepte? Und dann in der Entwicklung sein Kind anschaut, dann kann man ja versuchen, seine Wunschinstitution zu bekommen oder sich zumindest darauf einzustellen, hier läuft es so oder so. Und dann geht man da schon mit einem stärkeren Gefühl rein, weil man Wissen hat und sich darauf einstellen kann. Nicht ganz unbedacht da reingehen und sich denken, das wird schon, weil...
Und es muss so sein. Genau. Auch, ne? Dass sich einfach so schlucken. Jetzt noch eine letzte Frage. Wir haben über dein E-Book geredet, 300 Seiten. Gibt es da irgendwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Also in dem E-Book findet man wirklich die Basisbindung. Man findet einen optimierten Plan, wie so eine Eingewöhnung optimal verlaufen sollte, auf was ich achten sollte, wie ich das vorbereiten sollte. Und wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über die ersten Tage oder die Trennung gesprochen. Was mache ich, wenn mein Kind weint? Wann stoppt man die erste Trennung? Wie sollte die ablaufen? Da findet man wirklich ganz, ganz viel dazu. Tränen der Kinder, wie gehe ich damit um? Wann ist es okay, sein Kind, ich sag jetzt mal, weinen zu lassen?
Ah, gute Frage, wann ist es denn okay? Ein wichtiger Punkt.
Es ist okay, wenn man weiß, dass die pädagogische Fachkraft eine Bindung zum Kind hat und mein Kind trösten kann. Tränen sind ja nichts, was wir vermeiden müssen. Tränen sind ja oft so ein Abbau von innerer Anspannung. Tränen sind ja was Gutes, weil das hilft mir, Ängste, Sorgen loszulassen, Gefühle zu spüren und zu verarbeiten. Wichtig ist nur, dass die Person, die bei dem Kind ist, das Kind trösten kann, also eine Verbindung zum Kind hat.
Ne? Wie spüre ich das denn, ob es eine Verbindung
hat? Wenn sich das Kind eigentlich recht schnell beruhigt. Also wenn man von sich ausgeht oder vom Partner oder Großeltern und weiß, okay, mein Kind braucht meistens so und so lange, sich zu beruhigen, außer es hat vielleicht einen starken emotionalen Moment, dann kann das Ganze ja schon ein bisschen länger dauern. Aber das sollte in der Eingewöhnung nicht passieren. Eigentlich sollten die Kinder sich schnell beruhigen lassen und auch gerne ablenken lassen, um dann da anzukommen und über den Trennungsschmerz über hinwegzukommen, sage ich mal. Wenn ein Kind 30 Minuten durchschreit, eigentlich schon, man sagt erste Trennung, nach 2 Minuten sollte das Kind sich beruhigen. Ist wissenschaftlich, ne? Ist ein bisschen utopisch, würde ich behaupten, ja. Aber wenn Eltern nach 10, 15 Minuten merken oder auch früher, mein Kind brüllt wirklich stark, hat Panik, dann ist Stopp.
Dann ist Stopp. Dann gehe ich da auch rein. Richtig. Und dann sage ich auch zur Erzieherin, okay, hier ist jetzt Stopp. Schluss, das waren jetzt 10 Minuten, das ist mir zu lang oder, ne?
Oder mein Kind weint nicht aus Trennungsschmerz, mein Kind hat gerade Panik. Und das soll mein Kind nicht haben.
Wichtiger Punkt, also für alle, die die ersten Tage jetzt vor sich haben, wenn es wirklich dolle weint und ihr merkt, es dauert jetzt länger als 10, 15 Minuten, dann lasst euch da nichts erzählen, sage ich mal, sondern hört auf euren Instinkt. Und es ist auch okay und wichtig, es dann zu nehmen.
Es ist auch schon beim Gehen okay, wenn man merkt, das Kind brüllt, man erkennt ja wann ist es jetzt, dass ich gehe und wann ist es wirklich Panik. Und dann geht man nicht. Ich nenne das begleitetes Weinen, hat ein eigenes kleines Kapitel in meinem E-Book. Ich hab aber auch ein Highlight dazu auf meinem Instagram-Account. Wenn man mal meine Highlights durchguckt, da ist ganz viel zur Eingewöhnung. Und da gibt es auch ein, zwei Highlights, die heißen begleitetes Weinen. Und da erkläre ich auch wirklich ganz genau zu Kriterien, wann man gehen kann mit ein bisschen Herzschmerz, aber sich einigermaßen auf die Worte der pädagogischen Fachkräfte verlassen kann, von wegen, mein Kind beruhigt sich gleich. Man kann da auch Absprachen halten und sagen, ruft mich dann bitte an, ne? Damit ich weiß, mein Kind geht's gut. Oder wann sind klare Signale da, wo ich sage, das ist Panik und mein Kind braucht nirgendwo im Leben jetzt Panik zu haben. Ich nehme mein Kind da bewusst aus der Situation. Und sowas steht im Buch. Es stehen auch Auswirkungen ich nenne es eine liebevolle Eingewöhnung, also welchen Output hat es eigentlich, wenn mein Kind gut ankommen kann? Welche Auswirkungen hat eine schlechte oder gar keine Eingewöhnung? Oder wie gehe ich mit schlechten Erfahrungen zum Beispiel um während der Eingewöhnung? Oder was mache ich, wenn es Probleme gibt?
Mein Gott, so viele Themen, über die wir jetzt nur halb geredet haben.
Genau,
ne?
Also ich sage ja, das hat insgesamt ohne Goodies 203 Seiten. Und dann habe ich nochmal einen Goodie-Anhang, nenne ich das. Und das sind ja auch nochmal ganz, ganz, ganz viele Seiten. Gefühle abfragen, positive Affirmationen für Eltern und Kinder, liebevolle Kommunikation, mein Kind mag am liebsten, Signale deines Kindes. Mhm. Also man kann sich da wirklich, wenn man Zeit sich nimmt, optimal vorbereiten. Das sind auch die Modelle kurz erklärt, Unterschiede zwischen Krippen- und Kita-Eingewöhnung, die Eingewöhnung aus Sicht der Eltern, der Kinder und. Das E-Book ist tatsächlich für Eltern und Fachkräfte, also auch Tagesmütter gedacht, dass sich jeder so vorbereiten kann, dass jeder so ein bisschen mit Wissen da reingeht. Und im Anhang sind einfach ganz viele Listen und auch Ideen, wie man Sätze aussprechen kann, wenn es zu Problemen kommt. Mhm. Dass man so Ich-Botschaften setzen kann. Und das sind Beispiele, wie schaut so eine Ich-Botschaft aus. Und deswegen sage ich immer, bitte, bitte bereitet euch frühzeitig vor. Ich meine, die jetzt drin stecken, ist das Buch auch nochmal hilfreich, dass man vielleicht mal so seitenweise guckt, was mache ich bei einer Trennung? Ne?
Ja.
Und ansonsten, wie begleite ich das? Das geht natürlich jetzt auch 2 Wochen vor. Aber alle, die das jetzt hören und deren Kind vielleicht gerade unterwegs ist oder irgendwann mal noch vielleicht kommt oder erst ein Jahr ist oder wie auch immer, frühzeitig sich einfach schon mal damit beschäftigen, weil das ein wirklich ganz, 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 ganz großer Meilenstein in der familiären Laufbahn ist, sag ich mal.
Sag doch noch mal kurz, wo Sie das E-Book bekommen können.
Ach so, genau. Über meine Homepage www.liebevollaufwachsen.de. Ich muss immer gucken, wo ein Punkt bei liebevoll. ist.
Also ihr wäre Caroline Bechmann, liebevoll aufwachsen, wenn ihr es googelt. Ihr findet es aber auch in den Shownotes. Also guckt einfach bei den Shownotes. Da findet ihr sowohl den Instagram-Account als auch die Webseite.
Und da findet man es in meiner Bio auch. Da habe ich dann diesen Linktree, oder wie es heißt. Und da ist es auch drin.
Ja, okay. Also ein riesiges Thema. Wir haben schon super viel gequatscht und wir hoffen, wir konnten allen, die da jetzt noch, ich sag mal, durch müssen, das ist ja auch eine Eingewöhnung für Eltern, muss man auch mal sagen. Ja, das ist ja nicht nur für die Kinder, dass die da irgendwo ankommen. Ja, und jetzt hebt sie hier den Finger. Sie hat noch was zu sagen.
Am 7.9. halte ich tatsächlich einen Vortrag über die Eingewöhnung. Da können die Eltern auch auf meiner Instagram-Seite nochmal schauen, wo das stattfindet. Da findet man dann alle Infos dazu und dann...
Alles klar. Also guckt da nochmal nach.
Genau.
Und für alle, die den Podcast erst nach der Veranstaltung jetzt leider hören, holt euch das E-Book. Genau. Es ist ein Riesenthema und wir können da nicht alles beackern. Leider, ich hätte jetzt noch eine Stunde reden können. Was ist begleitetes Weinen? Welche Unterschiede gibt es? Das würde aber den Rahmen sprengen. Ihr seid ja alle werdende Eltern oder Eltern. Das heißt, ich weiß genau, wie wenig Zeit ihr habt. Und ich freue mich, dass ihr den Podcast überhaupt gehört habt. Vielen Dank, Caro.
Danke für die Einladung. Es freut mich echt immer wieder, wenn man Reichweite und Platz für dieses unfassbar wichtige Thema bekommt.
Das ist auch super wichtig. Das kann ich als Mama nur bestätigen. Ich würde gerne nochmal zurück. Ich würde es phasenweise anders machen. Mutiger wäre ich. Ich würde sehr viel stärker betonen, womit ich Bauchschmerzen habe und was ich anders machen möchte. Eben immer in eurem Rahmen, im Rahmen, was, also in dem Rahmen, der euch gegeben ist. Ja. Also vielen lieben Dank. Für euch alle da draußen eine gute Eingewöhnung und wir wünschen euch einen fantastischen Kindergarten mit ganz lieben Erzieherinnen.
Ja.
Tschüss. So, tschüss.
So, das war's für heute. Das war Was ein Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?